Hallo, so Winklers Weitblick ohne Michael Winkler, stattdessen mit mir, Christian Gombert, Fondsmanager der St. Galler Kantonalbank Deutschland. Wir haben heute einen Titel aus dem Fußball. Die erste Halbzeit ist zum Lernen da, die zweite zum Gewinnen. Worauf sich das bezieht, ist klar. Wir haben das erste Halbjahr jetzt hinter uns. Wir haben da ein bisschen was gelernt. Und jetzt wollen wir im zweiten Halbjahr mit unseren Fonds, mit unseren Produkten richtig gewinnen. Und da werden wir in diesem Podcast drauf eingehen. Fangen wir mal an mit einem Rückblick. Wir hatten drei größere Events, die den Markt beeinflusst haben. Das war im Januar DeepSeek, die künstliche Intelligenz aus China, die deutlich günstiger war als der amerikanische Vergleich. Gleichen ChatGPT und ähnlich gute Ergebnisse gebracht haben soll, hat dazu geführt, dass Nvidia stark verloren hat. Nvidia hat die Märkte dann damit auch nach unten gezogen. Kurze Zeit später haben sich die Märkte wieder erholt und waren eigentlich eher positiv unterwegs. Dann kam das zweite Event, das war der Liberation Day im April. Hier hat Donald Trump seine Zollerhöhung bekannt gegeben. Daraufhin ist der Volatilitätsindex massiv gestiegen. Die Märkte sind erst gefallen, um anschließend wieder zu steigen. Und drittes Event aus unserer Sicht, was mehr wichtig war, war der Angriff Israels auf Iran bzw. die iranischen Atomanlagen. Später kam auch noch die USA mit einem Militärschlag hinzu. Dann gab es einen Waffenstillstand zwischen den beteiligten Parteien. Die Märkte anfangs gefallen, später wieder gestiegen. Was wichtig war, das erste Halbjahr, vor allem Rüstungsunternehmen, gehörten zu den Gewinnern. Rheinmetall 200% im ersten Halbjahr. Renk, Leonardo, Rolls-Royce im hohen zweistelligen, wenn nicht dreistelligen Bereich bei den Kursgewinnen. Das ging auch einher damit, dass die NATO ihre Ziele geändert hat. Man will zukünftig 5% des GDPs für Rüstung ausgeben, beziehungsweise 3,5 und 1,5 für rüstungsnahe Bereiche. Das ist eher positiv für die Rüstungsunternehmen. Man wird mehr Umsatz, man wird mehr Gewinn in Zukunft machen. Kommen wir zu den Renditen bzw. zur Performance. Was haben wir gesehen? In Q1 haben wir vor allem auf der Aktienseite Gewinne in Europa gesehen. Europa konnte die USA outperformen. Das kommt nicht so oft vor, war auch nicht von langer Dauer. In Q2 war es genau wieder andersrum. Die Amerikaner konnten die Europäer outperformen. Wenn wir uns mal die Stile anschauen, Dividenden waren dieses Jahr, dieses erste Halbjahr, die besten Performer mit deutlichem Abstand. Dahinter kam dann Momentum und leicht dahinter kamen die Wachstumsunternehmen. Also man hat eher mit der Old Economy Geld verdient als mit den Wachstumsunternehmen. Der Rentenmarkt, wenn wir uns da einfach mal so die Vergleichsindizes anschauen, die haben so 2,3% im ersten Halbjahr gemacht. Wenn man das mal 2 rechnet, werden wir ein normales Rentenjahr wahrscheinlich in 2025 sehen. Normale Rentenjahre sind für uns zwischen 3% und 5% Performance. Wo es ein bisschen mehr Bewegung gab, waren bei den Währungen. Der Euro und auch der Schweizer Franken haben gegen nahezu alle Währungen gewonnen. Sprich, die anderen Währungen sind schwächer geworden. Allen voran der US-Dollar, der hat so 12% an Wert gegenüber dem Euro verloren. Das ist ja auch oft hier ein Thema gewesen. Aber auch Rohstoffwährungen wie der kanadische Dollar haben 7% verloren. Und die Japaner mit ihrem Yen, der tendenziell immer oft abwertet, hat im ersten Halbjahr auch 4% verloren. Wenn man den Begriff Währung ein bisschen breiter fasst und Gold und Kryptos noch hinzunimmt, Gold sehr, sehr erfolgreich, 25% in US-Dollar, 13% in Euro. Also Gold konnte gegenüber dem Euro dann doch gewinnen. Bei den Kryptos sieht es ein bisschen anders aus. Bitcoin in Euro, leichter Kursgewinn von 1-2%. Wo es keinen Kursgewinn gab, sondern Kursverlust, war Ethereum sowohl in US-Dollar als auch in Euro. Der war signifikant. Dann zum Schluss noch drei exemplarische Rohstoffe. Kupfer gilt ja auch als Mr. Wirtschaft oder Dr. Wirtschaft. Wenn es der Wirtschaft gut geht, steigen die Kupferpreise. Die Kupferpreise sind gestiegen. Ob das jetzt unbedingt auf die Nachfrage zurückzuführen ist, sei mal dahingestellt. Es kann auch sein, dass das Angebot einfach limitiert war. Jedenfalls Kupfer mit einem ordentlichen Kursgewinn. Wo es keine Gewinne gab, waren beim Öl. Das freut den Autofahrer, das freut die Notenbank, die einfach niedrigere Inflationen sehen. Dementsprechend Ölverlust in H1. Ich habe noch ein Soft-Commodity mitgebracht, Kakao. Kakao war auch schwächer. Warum habe ich Kakao mitgebracht? Wir sind ein Schweizer Haus. Die Schweiz ist bekannt für gute Schokolade. Kakao ist ein Vorprodukt der Schokolade, ein Kostenfaktor für Schokolade. Die Kosten sind runtergekommen, die Schokoladenpreise sind stabil geblieben. Dementsprechend Lindt & Sprüngli konnte sich über ein sehr gutes erstes Halbjahr freuen mit 30% Kursgewinn. So viel zum Rückblick. Jetzt schauen wir uns mal die zweite Halbzeit an. Ging ja gestern schon interessant los. Nasdaq minus 0,8%, Dow Jones plus 0,9%. Zwei Indizes aus den USA, unterschiedliche Bewegungen, wie das erklärt worden ist, Sektorrotation. Man ist raus aus den Technologiewerten gegangen, rein in den Dow Jones und da vor allem die Pharmawerte, die eher defensiv sind. Also Amgen, United Health und Johnson & Johnson waren gestern die Gewinner im Dow Jones. Und das hat dazu zu dieser Diskrepanz in der Performance geführt. Mal sehen, ob das so weitergeht. Es gibt jedenfalls genug Nachrichten, dass das so weitergehen könnte. Eine Nachricht sind die Zölle. Hier endet ja die Frist der Verhandlung am 9.7. Dementsprechend gehen wir davon mehr Nachrichten aus in den nächsten Tagen. Wir gehen nicht davon aus, und das hat die EU auch schon gesagt, dass es einen großen Deal gibt, sondern wahrscheinlich eher Kompromisse, kleinere Deals, vielleicht Fristverlängerung, alles, was dazu führt, dass die Unsicherheit weiterhin bestehen bleibt und die Unternehmen sich nicht unbedingt sehr positiv äußern werden. Der Markt eskontiert 20-10% höhere Zölle in den USA. Warum habe ich 20-10% gesagt? 20% war so im April die Erwartung, 10% ist sie heute. Also das heißt, in diesem Bereich werden wir höhere Zölle sehen. Wenn sie deutlich höher sind, ist das natürlich negativ. Wenn sie deutlich niedriger sind, was aber wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, weil Trump ja dann so rückrudern müsste, wäre das positiv. Zweiter großer Punkt ist das US-Budget. Hier gibt es die Big Beautiful Bill, also ein neuer Gesetzesentwurf, über 900 Seiten. Bisschen Kürzung Sozialausgaben, Kürzung Staatsausgaben, Kürzung der Einkommenssteuer bzw. Unternehmenssteuer und Ausländer sollen ein bisschen stärker besteuert werden. Insgesamt führt dieses Gesetz dazu, dass die USA sich stärker verschulden, was die Kreditwürdigkeit, die Zinsen und auch den US-Dollar belasten sollten. Wir haben gestern gesehen, dass dieses Gesetz durch den Senat durchgewunken wurde. Jetzt fehlt noch das Repräsentantenhaus. Trump hat sich gewünscht, dass zum Independence Day am 4.7. das Gesetz durch ist. Dementsprechend können wir hier auch weitere Nachrichten erwarten. Letzter Punkt oder vorletzter Punkt. Wir werden weiterhin auf die Fed schauen. Die Fed sollte die Zinsen im zweiten Halbjahr zweimal kürzen oder senken. Paul, der Chairman, sieht die Zinssenkung eher weiter hinten, also am Ende vom zweiten Halbjahr, während einige andere Teilnehmer sagen, dass man auch schon im Juli senken kann. Wir gehen davon aus, dass Trump, egal was passiert, weiterhin gegen Paul sticheln wird, seine Post tweeten wird und dass insgesamt damit die Unabhängigkeit der Fed in Frage gestellt werden kann, beziehungsweise dass wir auch Vertrauensverlust hier weiterhin sehen, was eher ein negativer Punkt ist. Und dann der letzte Punkt, der uns jetzt nächste Woche dann beschäftigen wird, ist der Beginn der Berichtssaison. Hierzu habe ich ein paar Folien mitgebracht. Fangen wir aber an mit den Renditen der 30-jährigen Staatsanleihe in den USA. Das war ja hier schon häufiger ein Thema. Als wir bei den 5% waren, war es doch kritisch, weil die 5% symbolisch sind. Und desto höher die Zinsen, desto teurer wird der Aktienmarkt, vor allem die Wachstumsunternehmen. Wir haben jetzt hier so eine leichte Entspannung gesehen. Wir sind aktuell bei 4,8%, also 20 Basispunkte unter den 5%. Wenn wir uns das Ganze mal technisch anschauen, ich habe den RSI mitgebracht, wir sehen hier eine negative Divergenz. Das spricht, dass wir kurzfristig wahrscheinlich eher weiter fallen und dass das eher positiv ist für die Aktienmärkte. Mittelfristig sehen wir eine Unterstützungslinie oder einen Aufwärtstrend. Das heißt für uns, wir sollten schon mit dieser Zahl weiter rechnen oder arbeiten, dass wir einfach Zinsen in dieser Laufzeit zwischen 4% und 6% sehen. Und wir haben diese so kurzfristig den Widerspruch sinkende Zinsen, die gewollt sind von der Fed, mittelfristig Vertrauensverlust durch Trump. So viel zu den Staatsanleihen. Kommen wir zur Berichtssaison. Ich habe insgesamt 4 Folien mitgebracht, 2-mal Umsatz, 2-mal Gewinn, einmal für die USA, einmal für Europa. Wir fangen mit der USA an. Was man hier sieht, das Umsatzwachstum des S&P 500. Grün, was tatsächlich geliefert worden ist. Orange, was geschätzt wird. Und man hätte hier noch einen Unterschied machen können. Q2 wird ein bisschen anders geschätzt als die nachfolgenden Quartale. Was man hier sieht, ist, wir sehen 5% Wachstum. Ja, wir sehen eine Delle. Die Delle 4,4% in diesem Quartal, im nächsten Quartal, ist sicherlich auf wirtschaftlichen Abschwung zurückzuführen, beziehungsweise auf die Unsicherheit um die Zölle. Was wir aktuell noch nicht sehen, ist US-Dollar-Schwäche, was ja positiv ist für Exportunternehmen. Also das sollte eigentlich den Umsatz nach oben bringen, weil einfach Gewinne oder Umsätze, die im Ausland generiert werden, in US-Dollar mehr sind und dementsprechend positiv für die Wachstumsrate sind. Warum sind wir hier bei 5%? Und das können, diesen Chart können wir uns mal merken, wenn wir dann später Europa uns anschauen. Wir haben einfach mehr strukturelles Wachstum. Wir haben mehr Technologieunternehmen, von denen das Wachstum einfach herkommt. Das heißt, Umsatz sieht in den USA gut aus. Was weniger gut aussieht, ist das Gewinnwachstum. Hier sehen wir eine deutliche Delle in Q2, nämlich nur 2,2%. Ja, diese Zahl wird wahrscheinlich im Lauf der Berichtssaison ein Stück nach oben kommen. Dafür wird aber dann der Ausblick Q3, Q4 ein Stück nach unten kommen, weil wir einfach das Risiko Prognosen haben. Was sollen die Unternehmen in diesem Umfeld sehr positiv sagen? Fragezeichen. Was wir damit aber auch sehen, ist, dass wir einen Margenrückgang sehen werden. Umsatzwachstum ist höher als Gewinnwachstum, dementsprechend die Marge negativ belastet. Negative Margenentwicklung ist tendenziell eher schlecht für den Aktienmarkt. Das heißt, insgesamt muss man davon ausgehen, dass das zweite Quartal operativ eher schwächer wird und die Prognosen wahrscheinlich nicht ganz so positiv ausfallen wie in der Vergangenheit. So viel zu den USA. Kommen wir jetzt mal nach Europa. Und hier sehen wir, das Umsatzwachstum ist eher bei 2%, also deutlich niedriger als in den USA. Woran liegt das? Wir haben weniger Tech-Unternehmen in unseren Indizes. Wir haben es ein bisschen versäumt, in strukturelles Wachstum zu investieren. Also das haben wir auch geringer. Wir haben mehr zyklische Werte in unseren Indizes. Die zyklischen Werte werden wahrscheinlich nicht positiv beitragen, weil einfach das wirtschaftliche Umfeld derzeit eher schwach ist. Wir werden eher niedrige Zahlen sehen, niedriger als diese 2,4 oder 2%, die wir jetzt hier auf dem Chart haben. Getrieben wird das Ganze wahrscheinlich dann eher von den defensiven Werten und die defensiven Werte Nestle, Diageo, L'Oreal, werden das Problem haben, dass sie von den Zöllen betroffen sind, dass sie von dem fehlenden Auslandsgeschäft, auch China, betroffen sein werden. Und dementsprechend haben wir hier doch eine sehr niedrige Zahl, die nach vorne hin sich auch nicht verbessert, weil einfach das Thema wirtschaftlicher Abschwung und Zölle weiterhin bestehend bleibt. Positiver sieht es dann bei den Gewinnen aus, aber auch hier 32% Gewinnwachstum für Q2 erwartet. Das wird zurückkommen. Es wird aber nichtsdestotrotz attraktiver aussehen als in den USA, wo wir eher ein Tal gesehen haben. Hier werden wir eher einen Hügel sehen. Das liegt ein bisschen daran, dass der Basiseffekt sehr, sehr günstig ist. Wir hatten in den vergangenen Quartalen negatives Wachstum. Dementsprechend ist der Basiseffekt einfach. Und das wird sich auch so ein bisschen für Q3, Q4 fortsetzen. Das heißt also, wir können in Europa ein deutlich höheres Wachstum, Gewinnwachstum sehen, als in den USA hinzukommt. Und das spricht dann ein bisschen für Regionenrotation, dass Europa einfach günstiger bewertet ist. So viel zur Berichtssaison. Wir hatten jetzt wieder das Thema Regionenrotation angesprochen. Wir würden gerne Teile des Geldes aus den USA rausnehmen und in anderen Regionen anlegen. Europa war ein Beispiel. Nur Europa ist halb so groß wie die USA. Das heißt, wir brauchen noch andere Märkte. Und da bin ich sehr dankbar. Es gab eine Zuschauerfrage, nämlich Australien. Australien ist auch bei uns im Fokus. Ich habe jetzt hier einfach mal den MSCI Australien mitgebracht. Es ist ein bisschen schwierig, in Australien als Privatinvestor zu investieren, weil die Kosten in Australien sind sehr hoch. Australien ist meistens zu, wenn Europa offen ist. Das heißt, die Geldbriefspannen, wenn man in Europa kauft, sind sehr groß. Dementsprechend bietet sich so ein bisschen an, das über ein ETF zu machen, was kostengünstiger ist. Allerdings hier das Problem, dass der Index doch sehr konzentriert ist. Die 10 größten Werte machen 50% des Index aus. Auf die Sektorverteilung kommen wir gleich. Der größte Wert ist aktuell Commonwealth Bank of Australia, also eine Bank. Wenn man das umrechnet, sind das etwa 150 Milliarden Euro Marktkapitalisierung. Nur zum Vergleich, die Deutsche Bank als größtes deutsches Institut hat eine Marktkapitalisierung von 50 Milliarden, ist also dreimal kleiner als der größte australische Wert, obwohl Australien nur die Hälfte der Bevölkerung hat von Deutschland. Ich hatte schon gesagt, der Index ist sehr bankenlastig. Was aber hier interessant ist, wir haben Geschäftsjahresende zum 30.06. Jetzt sind Banken ja meistens Dividendenzahler. Die größere Dividende, die australischen Banken zahlen zweimal oder viermal Dividende. Wenn sie es zweimal zahlen, kommt die größere Dividende jetzt in den Folgemonaten. August, September, Oktober. Also sprich, für einen Dividendeninvestor können diese Banken recht interessant sein. Ansonsten ist der Treiber für Australien neben den Banken und dem Binnenkonsum vor allem Mining und das Exposure zu China. China ist jetzt nicht unbedingt sehr stark. Wenn China irgendwann anzieht, würde davon Australien auch profitieren. Wir haben in unseren Fonds die Banken, weil sie einfach interessant sind, aus Dividendensicht. Wir haben aktuell die National Australia Bank, die Westpac und die Macquarie Group. Eisenerz ist für uns eher eine saisonale Story. Eisenerz ist BHP, Rio Tinto, Fortescue. Da sind die Wintermonate meist stärker. Also da sind die Eisenerzpreise höher, was dann positiv ist für die Minenunternehmen. Und wir haben aktuell CSL. Das ist ein Pharmaunternehmen, ist der Marktführer bei Blutbanken. In Deutschland haben sie das Unternehmen Alfred Behringer gekauft. Das könnte der ein oder andere vielleicht kennen. Kommen wir jetzt hier gerade mal auf die Sektorgewichte. Das hatte ich ja auch schon angesprochen. Der Index ist sehr konzentriert. 35% sind in Financials und hier hauptsächlich in Banken. 18% ist in Mining und bei Mining ist es vor allem Eisenerz. Eisenerz geht zu 70% nach China. Also da brauchen wir in China große Infrastrukturmaßnahmen, dass Eisenerz weiterhin gebraucht wird. Der andere Bereich ist Gold. Wir würden jetzt natürlich auf dem Niveau nicht unbedingt für Goldminen trommeln. Hinzu kommt, dass die größte Goldmine von Australien, nämlich Newcrest, im letzten Jahr von Newmont gekauft worden ist. Das heißt, wir haben hier kleinere Goldminen wie Regis, Northern Star, Evolution. Da würden wir doch wahrscheinlich eher in Kanada kaufen, weil dort einfach namhaftere Goldunternehmen sitzen. Der drittgrößte Sektor ist dann Healthcare und da hat schon gesagt, das ist hauptsächlich CSL, das Unternehmen, was wir derzeit auch in den Fonds haben. So viel vielleicht zu Australien. Kommen wir zur Aktie der Woche und das ist heute mal die Deutsche Telekom. Das könnte den einen oder anderen wundern. Wir reden ja die ganze Zeit darüber, dass die US-Dollar Schwäche negativ für viele Unternehmen ist, unter anderem für die Deutsche Telekom. Wir gehen aber davon aus, dass diese Schwäche jetzt im Kurs eskaliert ist. Was die Deutsche Telekom oder warum ist die Deutsche Telekom vom schwachen US-Dollar betroffen? Man hat eine sehr große Beteiligung an T-Mobile US. Nur zum Vergleich, die Deutsche Telekom hat eine Marktkapitalisierung von 150 Milliarden. 115 Milliarden Euro sind auf T-Mobile zurückzuführen. Das heißt, man bekommt das Nicht-US-Geschäft für knappe 40 Milliarden. Und wir finden einfach, dass das Deutschland-Geschäft mehr als 40 Milliarden wert ist. Dementsprechend haben wir die Deutsche Telekom hier mitgebracht. Sie wissen auch, wir schauen uns vor allem defensive Unternehmen an. Wir haben AT&T und Verizon aktuell in unseren Portfolien. Dementsprechend passt es auch, wenn man T-Mobile in den USA indirekt kauft über die Telekom. Deswegen habe ich die Telekom hier mitgebracht. Wir haben eine KGV-Bewertung von 16 für dieses Land. Das ist eher normal. Wir haben eine Dividendenrendite von 3,3%. Die Dividende wird einmalig gezahlt. Sie ist gezahlt worden. Das ist also nicht unbedingt der Treiber. Der Treiber ist eher, dass wir Deutschland investieren wollen und dass wir eher defensiv uns aufstellen wollen. Dementsprechend Aktie der Woche, die Deutsche Telekom. Und damit kommen wir auch schon zum Fazit. Wir haben heute darüber gesprochen, was so die Events in H1 waren, dass wir doch eigentlich eine positive Rendite gesehen haben. Manchmal fraglich, ob auch in Euro, weil einfach der Euro an Stärke gewonnen hat. Wir haben über die Hauptrisiken für für H2 gesprochen. Das sind Zölle, US-Budget und die Zinsen. Dann haben wir über die Berichtssaison sowohl in den USA als auch in Europa gesprochen, die dann nächste Woche losgeht. Wir hatten die Zuschauerfrage Australien hoffentlich beantwortet. Sind auf die Deutsche Telekom als Aktie der Woche eingegangen. Und zu guter Letzt, unsere Aktienquote ist weiterhin neutral. Sie wissen, dass wir eher kritisch aktuell sind und möglicherweise in naher Zukunft hier die Aktienquote ändern. Das war's für heute. Wir sehen uns wieder am Freitag zum Winklers Wochenschluss. Bis dahin alles Gute, Ihr Christian Gombert.